Sünde, denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse in deinen Augen, damit du im Recht bist, mit deinem Reden rein erfunden in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Weisheit im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Isop und werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine jauchzen, die du zerschlagen hast. Verberg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge all meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere mir meinen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Lehren will ich die von dir Abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Rette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Tue Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Lust haben an rechten Opfern, Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar.
Danke, Lena, für die Textlesung. Danke fürs Hinführen dem Musikteam, Bernhard, einfach zu dem Thema. Wir haben Psalm 51 gehört. Wir sind ja in unserer Predigtreihe ehrliche Gespräche mit Gott beten, mit den Psalmen im Sommer, schon einige Zeit unterwegs. Warum ist das wichtig? Eine der Eigenschaften eines Christen ist es, dass wir mit Gott reden. So wie wir das vorher getan haben in der Gebetszeit. Wir nennen das Gebet persönliches Gespräch mit Gott. Nichts Vorformuliertes, sondern wirklich persönlich mit Gott reden. Und wenn du Christ wirst, weil du Jesus vertraust, weil er dir deine Sünden vergeben hat, dann kommst du in eine Freundschaft mit Gott. Und ein Zeichen der Freundschaft ist es, dass man kommuniziert. Und du kannst mit ihm reden wie mit einem Freund. Das heißt, es ist so natürlich, dass wir beten, wie wir ganz normal reden. Und daher ist es wichtig, dass wir Hilfen haben zum Beten und die Psalmen sind so eine wichtige Hilfe. Daher auch diese Predigtreihe. Dass wir einfach da in den Psalmen Gebete anschauen, aus denen wir lernen können. Und heute schauen wir uns Psalm 51 an, den wir gerade gehört haben. Und der Titel für diesen Psalm ist eigentlich Umkehr, Buße. Ich habe heute ausnahmsweise keine PowerPoint dabei, weil es recht einfach ist, dem zu folgen. Es ist aber wichtig, wenn du ihn vor dir hast. Mitlesen ist immer wichtig, Gottes Wort vor sich zu haben. Das Thema Umkehr, Buße, ist nicht ein Lieblingsthema von uns, oder? Auch von mir nicht. Aber je länger ich mich mit dem Psalm beschäftigt habe, umso großartiger ist es geworden und umso wichtiger ist es geworden, dass wir uns dem Thema widmen. Es geht um persönliche Umkehr. Und König David, der den Psalm geschrieben hat, was wir in den Versen 1 und 2 lesen, Ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Und das ist die Hintergrundgeschichte. Und schauen wir uns die kurz zu Beginn an. Worum geht's? König David, er kehrt von seiner Sünde um und bittet sozusagen Gott, ihm zu vergeben. Wir können die auch im 2. Samuel, Kapitel 11 und 12 lesen. Und es geht eben um König David. Er war König von Israel. Seine Heere, seine Armeen waren draußen in Schlachten verwickelt. Und er war in seinem Palast. Und er sieht eine Frau, Bathseba, die sich oben am Dach badet. Und er begehrt sie, er lässt sie rufen. Und sie wird zu ihm gebracht. Das ist ein leichtes für ihn. Er ist ja König. Wenn er befiehlt, dann geschieht es. Das heißt, die Bathseba wird zu ihm gebracht. Und ihr Ehemann, sie war verheiratet mit Uriah, er war einer der Soldaten, der in den Schlachten war für die Heere Israels. Und da kam eben Bathseba zu David und er schlief mit ihr. Und sie ging wieder nach Hause. Und etwas später hat David die Nachricht von ihr bekommen, dass sie schwanger war. Und David dachte, ui, ich muss was unternehmen. Er ließ eine Botschaft an Uriah überbringen und Uriah sollte von der Front nach Hause kommen und Zeit mit seiner Frau verbringen, um eben sie zu sehen. Und er sagt eben, komm nach Hause zu deiner Frau für eine Nacht, dann kannst du eh wieder hinaus zu deinen Kameraden. Und der Plan war, dass er eben Uriah nach Hause ruft zu seiner Frau, dass sie eben mit ihm, er oder er mit ihr schläft. Und wenn sie schwanger werden würde, wäre es ja offensichtlich, dass Uriah der Vater sein muss. Guter Plan. Aber David sah, dass Uriah nicht nach Hause kommen wollte und dass er nicht nach Hause kam. Und David ließ fragen, ja, Uriah, warum kommst du nicht nach Hause? Es wäre doch super, wenn du deine Frau siehst. Und Uriah sagt, schau, wenn ich nach Hause komme, zu meiner Frau habe ich einen Vorteil, den die anderen Kameraden nicht haben. Warum soll ich diesen Vorteil genießen gegenüber den anderen? Und David ging so weit, dass er ihn noch einmal auffordert, ihn sogar betrunken macht. Geh doch heim. Aber Uriah ging nicht. Aber er hatte noch einen Plan B. Er schrieb einen Brief, den er den Kommandanten seiner Armee gab. Und er schrieb, an jenem Tag sollst du Uriah ganz vorne an die Frontlinie stellen. Und David gab diesen Brief, versiegelt, Uriah, der ihm den Brief, seinen Kommandanten sozusagen, übergeben sollte. Er überbrachte praktisch sein eigenes Todesurteil. Und am nächsten Tag wurde Uriah ganz vorne an die Front gestellt und er starb im Kampf. Und David dachte, guter Plan, es funktioniert. Und gleich danach kommt eben der Prophet Nathan zu David. Und der Prophet Nathan sagt, David, ich habe eine Geschichte für dich. Es war da ein reicher Mann, der besaß viele Rinder, Schafe, Tiere. Und auf der anderen Seite war ein armer Mann, der besaß nur ein Schaf. Und der reiche Mann hatte einen Freund, der ihn besuchte und er wollte Essen für seinen Freund bereiten und er nahm aber keines seiner Tiere der großen Herde. Er nahm das einzige Schaf des armen Mannes, der schlachtete das und bereitete es zum Essen. Und David wurde zornig und sagt, ja, das ist ja unglaublich, dieser Mann verdient den Tod, das ist ja ungerecht. Und Nathan sagt zu David, du bist dieser Mann. In anderen Worten, Gott hat gesehen, was du mit Bathseba getan hast. Gott hat gesehen, was du mit Uriah getan hast. Du hast den Tod verdient für deine Sünde. Und das ist die Vorgeschichte zu dem Psalm. Das Resultat aus dieser Begebenheit ist Psalm 51, Davids Umkehr. Und wir lesen in dem Psalm, die Verse 3 bis 4, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit, wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Das ist persönliche Umkehr, was hier zu Beginn stattfindet, was hier David schreibt. Er bittet um Vergebung, er kehrt um. Er möchte umkehren, aktiv von seiner Sünde. Drei starke Ausdrücke. Tilge, wasche, reinige. Mach mich rein wie Gold, so wie wir gesungen haben. Reinige mein Herz. Warum hofft er, dass Gott ihm jetzt vergeben wird, nach dieser Sünde, die er getan hat? Ehebruch und Mord. Was sagt David über Gott in Vers 3? Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Er sagt, dass Gott gnädig ist. Er sagt, dass er da mit einem barmherzigen Gott redet. Er ist gnädig, er ist liebend, er ist barmherzig. Das ist dieses persönliche Umkehren. Er wendet sich diesem persönlichen Gott zu und bittet ihn jetzt. Das ist das Hauptthema dieses Psalms, Umkehr, Buße. Und alle von uns brauchen das. Wir brauchen das. Deswegen ist der Psalm so wichtig. Deswegen schauen wir uns den an. Wir brauchen das, weil wir alle Sünder sind. Ich weiß nicht jedes Detail von dir privat, wie es dir gerade geht, aber wir brauchen Umkehr. Immer wieder. Vielleicht brauchst du es heute. Und in diesem Gebet, in diesem Psalm, sind drei Zutaten, die notwendig sind zur Umkehr. Und David wendet die ganz klar und deutlich an. Das Erste, was David tut und das, was wir tun müssen, wenn wir umkehren, ich muss Gott sagen, wie ich bin. Und das ist der erste Punkt, diese erste Zutat, wie ich bin. Die Verse 5 bis 8. Denn ich, Vers 5, erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor dir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist und mit deinem Reden, rein erfunden mit deinen Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Inneren und im Verborgenen, wirst du mir Weisheit kundtun. David beschreibt sich selbst vor Gott. Er spricht aus, wie er ist. Welche Person er ist. Gott könnte sagen, David, du brauchst es nicht sagen, ich weiß es eh. Ich weiß alles über dich. Ich weiß in deinem letzten Winkel, wie es da ausschaut. Und Gott weiß das über uns. Er kennt uns. Aber es ist wichtig, dass wir es Gott sagen, wie wir sind. Gott möchte das. Warum? Wir sollen es klar aussprechen, weil er Gott der Beziehung ist. Diese Kommunikation ist wieder wichtig. Verwende Worte und kehr um zu Gott. Es ist wichtig, dass wir es klar aussprechen. Vers 5, ich erkenne all meine Vergehen. Er weiß, was er getan hat. Er weiß, wie er gehandelt hat in der Gegenwart des Heiligen Gottes. Vers 6, ich bin schuldig, gegen dich habe ich gesündigt, Gott. Ja, er hat gegen Bathseba gesündigt, er hat gegen Uriah gesündigt, aber die Person, gegen die er am meisten gesündigt hat, ist Gott selber. Und in Vers 7, ich bin ein Sünder seit meiner Geburt. Ich wurde nicht ein Sünder, als ich Bathseba in mein Bett geholt habe, sozusagen, sondern ich bin als Sünder geboren, sagt er da. Wir alle sind geborene Sünder. Wir alle sind geborene Sünder, obwohl Gott sei Dank das eine oder andere Gute an uns ist. Vers 8, schreibt David das. Und in Epheser 2, Vers 3 können wir das auch lesen, wie Paulus das schreibt. Wir sind geborene Sünder. Es gibt wunderbare Eigenschaften an uns, an deinem Sitznachbarn und am Sitznachbarn deines Sitznachbarn, das eh wieder du bist. Aber wir sind geborene Sünder. Es ist was in uns, das uns von Gott wegzieht. Es ist was, das in uns bewirkt, dass wir unser eigenes Leben führen wollen, unser eigener Herr sein wollen. Deswegen ist es wichtig, dass wir das erkennen und begreifen und sagen, wie wir sind. Wir sind dreckig, wir sind schuldig, wir sind geborene Sünder. Hast du das Gott jemals gesagt? Klar, deutlich im Gebet. Das ist der erste Schritt, diese erste Zutat zur Umkehr. Das Wichtige ist, ganz wichtig, diese Erkenntnis, wir sind Sünder, ich bin Sünder. Dann geht es weiter, die Verse 9 bis 14. Im nächsten Abschnitt sagt David, was ich will. Die zweite Zutat ist, was ich will. David bittet hier für einige Dinge, was er jetzt will. Entzündige mich mit Isop und ich werde rein sein, Vers 9. Wasch mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge all meine Schuld. Das erste ist Vergebung. Er bittet um Vergebung. David will Vergebung. Ich hätte auch sagen können, statt was ich will, was ich brauche. Aber das ist zu schwach. Alle von uns brauchen Vergebung. Jeder in diesem Raum, jeder Mensch braucht Vergebung. Aber nicht alle wollen Vergebung. Das ist auch eine Tatsache. Wir alle brauchen Vergebung, aber nicht wir alle wollen Vergebung, oder? Jeder Mensch auf der Erde braucht Vergebung, weil wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben, der keine Sünde verträgt. Das ist so weit entfernt wie Tag und Nacht. Aber nicht jeder will sie. Willst du Vergebung? Wissen wir, wie wichtig es ist, Vergebung zu erfahren, zu erleben, sie zu wollen? Erinnern wir uns an dieses in Vers 3, tilge, wasche, reinige. Hier kommt es wieder vor, jetzt in den Versen 9 und 11, aber nur in einer anderen Reihenfolge. Wasche, reinige, tilge. Er ruft zu Gott, bitte vergib mir, wasch mich rein. Ich bin dreckig, ich bin schuldig. Das Erste ist eben, was er bittet, ist Vergebung. Das Zweite ist ein bisschen überraschend für mich, aber es deckt sich mit meiner Erfahrung, mit meinem Erleben, worum er bittet, in diesem, was ich will, Vers 10 steht's, lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. Er bittet um Freude. Warum bittet er Gott um Freude? Warum bittet David Gott um Freude? Jeder Christ erlebt Freude, oder? Freude auf Knopfdruck. Naja, schön wär's. Wenn du Christ wirst, kehrst du um von deinen Sünden und der Heilige Geist kommt in dein Leben, da ist Freude, da brennt's. Und in Galater 5, 22, eine Frucht des Geistes ist Freude, richtig. Wir erleben Freude, aber wir drücken sie verschieden aus. Manche so, manche so, aber es ist verschieden, ja, weil wir verschieden sind. Aber wenn du noch nie Freude erlebt hast, bist du wahrscheinlich kein Christ. Aber wenn Jesus in dir ist, der Heilige Geist lebt in dir, dann erlebst du Freude. Und der Heilige Geist gibt dir Freude. Und was passiert, wenn du sündigst, wenn wir sündigen? Die Freude verschwindet. Das kennen wir, oder? Wenn wir sündigen, verschwindet die Freude. Es verschwindet nicht der Heilige Geist. Das dürfen wir nicht falsch verstehen. Wir sind versiegelt mit ihm. Aber die Freude verschwindet. Schau auf David. Schau, was er schreibt. Vers 13. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Wichtig ist, was David hier betet, müssen wir heute nicht mehr hier beten. Alles andere schon, aber diesen Vers müssen wir heute nicht mehr beten. Warum? Seit dem Neuen Testament gibt es einen neuen Bund. Der Heilige Geist lebt in uns. Er kann uns nie verlassen. Deswegen müssen wir das nicht beten. Im Alten Testament hat der Heilige Geist auf manche Personen für kurze Zeit oder längere Zeit kommen können und wieder weggehen können. Aber dieses Bitte nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, das brauchen wir nicht mehr beten. Das Versprechen des neuen Bundes ist ganz klar, der Heilige Geist lebt in jedem, der an Jesus glaubt, der Jesus vertraut. Du kannst dazu Hesekiel 36, die Verse 25 bis 27 lesen und Joel 2, ab Vers 28. Der Heilige Geist lebt in jedem, der auf Jesus vertraut. Aber die Freude verschwindet, wenn du sündigst. Du fühlst dich down, niedergeschlagen, wenn es dir bewusst ist. Warum? Warum verschwindet die Freude? Und jetzt kommt wieder ein Ausdruck aus dem Neuen Testament, weil du den Heiligen Geist beleidigt hast, betrübt hast. Es ist möglich, dass wir den Heiligen Geist beleidigen. So wie ich eine andere Person beleidige. Wenn ich sündige, bewusst oder unbewusst, dann beleidige ich den Heiligen Geist und meine Freude verschwindet. Deswegen schreibt Paulus in Epheser 4, 30, betrübt nicht den Heiligen Geist. Macht ihn nicht traurig, sonst wirst du die Freude verlieren. Ich kenne das. Kennst du das auch? Wenn ich mich für Sünde entscheide, verschwindet meine Freude. Im Englischen geht es leicht zum Sagen, when you choose sin, you lose joy. Es ist wichtig, es ist ein einfaches Prinzip, aber es ist extrem wichtig. Wenn du Sünde wählst, verlierst du Freude. Kennen wir das? In der vergangenen Woche, in den vergangenen Tagen, wo wir uns für Sünde entschieden haben und Freude verloren haben. Dann mach es wie David. Sag Gott, wie du bist. Bitte ihn, vergib mir. Bitte gib mir diese Freude zurück. In meiner Erfahrung habe ich erlebt, dass wenn ich bewusst oder unbewusst gesündigt habe, dann ist die Freude weg und ich bitte Gott um Vergebung und meist ist da noch keine Freude. Es ist zwar, ja, mir ist bewusst, Gott vergibt. Aber deswegen brauche ich noch die Bitte, gib mir die Freude zurück. Schenk mir diese Freude wieder. Und das kennen wir, oder? Wir brauchen diese Freude. Wir brauchen dieses Gebet um Freude. Er bittet um Vergebung, er bittet um Freude und er bittet noch um was Drittes. In den Versen 9 bis 15. Das Dritte, worum David bittet, er bittet um Kraft. Vers 12. Erneuere in mir einen festen Geist. Vers 14. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit deinem willigen Geist. Festige mich und stütze mich sozusagen, da ist diese Kraft drinnen. Warum braucht man Kraft? Warum braucht David hier Kraft? Dass er anders leben kann und nicht dauernd versagt. Und auch wir brauchen Kraft, dass wir nicht dauernd versagen. Ich bin ein Versager manchmal. Gib mir die Kraft, Herr, dass ich nicht das wieder tue. Gib mir die Kraft her, dass ich nicht wieder sündige. Ich will wachsen. Ich will, dass du mich veränderst. Ich will mich verändern lassen. Ich will in einem Jahr ein anderer sein als heute. Und dazu brauche ich Kraft. Du kennst die Situation, oder? Du sündigst eine spezielle Sünde. Ich weiß nicht welche. Du weißt es, Gott weiß es. Und bittest um Vergebung und du sündigst wieder. Und es passiert wieder. Gib nicht auf. Das ist ein häufiges Problem. Daher ist es wichtig zu beten, Herr, gib mir Kraft. Das kann so hilfreich sein. Aber oft haben wir selber nicht die Kraft, das zu beten. Oft brauchen wir jemanden und nutzt es. Dass du jemanden suchst, dem du vertraust, bitte ihn, bitte sie, für dich zu beten, für diese spezielle Sünde. Du musst sie nicht nennen, du kannst sie nennen. Du kannst es gleich im Anschluss des Gottesdienstes machen, dass du jemanden da ansprichst. Und nicht nur einmal dafür zu beten, sondern regelmäßig. Es ist echt hilfreich. Vergebung, Freude, Kraft. Was ich will. Wir wollen Vergebung, Freude, Kraft. Bitten wir darum. David bittet darum, bitten wir darum. Fühl dich frei, für die drei Dinge jetzt zu beten, im Stillen, während du zuhörst. Was ich will. Die zweite Zutat zur Umkehr. Es gibt noch eine dritte, oh Wunder, die Verse 15 bis 19, was ich tun werde. David bleibt nicht stehen bei dem, was er will, sondern er will weiter. Er geht weiter. Er sagt Gott, was er tun wird, was er tun will, nachdem Gott ihm vergeben hat und nachdem er um Freude und um Kraft gebeten hat. Was wird er tun? Drei Dinge, Vers 15. Lehren will ich die von dir abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Er will lehren, er will es anderen erzählen. Er will es nicht für sich behalten, er will es weitersagen. Zeugnis sein, so wie wir nächsten Sonntag die Möglichkeit haben werden. Erzähl deine Geschichte, wenn es passt. Sag es weiter. Erzähl, wie gnädig, barmherzig Gott ist, wie du seine Liebe, Freude, Vergebung, Kraft erfahren hast. Das zweite, Vers 17. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkündet. Loben ist das zweite, was David tun wird. Er wird Gott loben. Mit meinem Mund, den Mund aufmachen. Warum haben wir einen Mund gekriegt? Zum Loben, dass wir Gott loben. Wenn wir nicht loben, wenn wir nicht reden, werden die Steine schreien, versuchen. Verwende Worte, um Gott zu loben, so wie wir das mit den Liedern getan haben. Tu es gleich. Und das Dritte, Vers 18, denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sondern sonst gebe ich es, Brandopfer gefällt dir auch nicht. Er will einfach mit diesem Opfer versinnbildlichen, dass er in dieser Haltung der Umkehr bleiben will. David will in dieser Haltung bleiben. Das ist sein Plan, sein Vorhaben, sein Wollen. Das heißt nicht, dass Gott keine Opfer will. Er hatte das Opfersystem eingeführt. Das heißt, auch Umkehr ist nur nicht was für einen Tag, wo wir Christ werden, wo wir uns für Jesus entscheiden. Wir brauchen das immer wieder aufs Neue. Wir brauchen es jeden Tag, weil wir Sünder sind. Brauchen wir Vergebung, Freude, Kraft. Und wir brauchen es nicht nur einzeln, persönlich, jeder von uns, sondern wir brauchen es auch als Gemeinde. In den letzten Versen 20 und 21, tue Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems, dann wirst du Lust haben an rechten Opfern, Brandopfern und Ganzopfern, dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Das ist hier der Ausdruck, Jerusalem, es ist eine gemeinsame Umkehr. Es soll eine gemeinsame Umkehr stattfinden. Und interessant, David war trotzdem gerecht. David war trotz seiner Sünde gerecht. Er ist von Gott als gerecht angesehen worden. Warum? Weil er Gott sagt, wie er war, was er will und was er tut. Jetzt könnte ich David fragen, hey, wie ist es möglich, dass Gott dir vergibt nach dem, was du getan hast? Wie ist es möglich? Was wird David antworten? Er wird wahrscheinlich sagen, lies Vers 3 aus Psalm 51. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Darum, er weiß, er begegnet einem barmherzigen Gott, einem gnädigen Gott. Okay, deshalb wird Gott vergeben, ganz sicher. Aber wie ist es möglich? Sünde muss doch bestraft werden. Sünde muss bestraft werden. Gott duldet keine Sünde, er ist heilig. Er ist heilig, er ist gerecht. Und wenn wir das David fragen würden, hätte er keine Antwort. Aber wir schon. Denn die Strafe hat Jesus auf sich genommen. Er ist das perfekte Opferlamm. Wer hat die Strafe für Davids Ehebruch mit Bathseba auf sich genommen? Jesus. Wer hat die Strafe für Davids Mord an Uriah auf sich genommen? Jesus. Wer hat die Strafe für deine Sünde auf sich genommen? Jesus. Nehmen wir uns Zeit für einen Moment der Stille. Vielleicht hat der Heilige Geist dir was aufgezeigt, um das in der Stille jetzt zu Gott zu bringen im Gebet. Nimm Worte, verwende Worte in der Stille und kehr um zum Herrn. Nehmen wir uns die Zeit und ich werde dann mit dem Gebet abschließen. Ja, gnädiger, barmherziger, heiliger Gott, danke, dass du uns diesen Psalm gegeben hast, dass du redest durch dein Wort. Herr, und ich bete für mich und für uns alle. Bitte hilf uns zu sagen, zu erkennen, wie wir sind. Bitte hilf uns, dir zu sagen, was wir wollen. Und bitte hilf uns, dir zu sagen, was wir tun werden. Und bitte vergib uns, nicht wegen dem, wie wir sind, nicht wegen uns, sondern weil du, Herr Jesus, am Kreuz für unsere Sünden gestorben bist, für die der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Dafür loben wir dich und danken dir. In Jesu Namen. Amen.